darf das Leben auch nicht zu stark und zu eng durchplanen, sondern darf es auch einfach mal genießen, was kommt, ne? Und das gibt Hoch, Aufs und Abs und Hochs und Tiefs. Und die Tiefs, die muss man dann halt eben nehmen, wie sie kommen und vielleicht auch dankbar sein, ne? Meistens kann man dabei irgendwas lernen und kann dann auch rausfinden, wie man das nächste Mal verhindert, dieses Tief. Und aber einfach mal machen.
So, heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Alexander Best eingeladen. Er ist Autor des Buches Virtus Digitalis und darin verbindet er seine intensive Auseinandersetzung mit Bitcoin und die stoische Philosophie als Weg zu mehr Freiheit, Verantwortung und innerer Stabilität. Außerdem ist er Vater und heute habe ich ihn eingeladen, um mal zu ergründen, was dieser Stoizismus eigentlich genau ist. Und mir ist er eben als Autor des Buches aufgefallen. Ich habe das schon lange irgendwie hier so auf meiner To-Do- und Leseliste stehen und dann habe ich gedacht, ach, lade ich ihn einfach ein, dann kann er mir das alles direkt erzählen. Alex, ich freue mich total, dass du da bist und wir heute über Stoizismus und Bitcoin sprechen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Das ist natürlich eine elegante Abkürzung, bevor man sich ein Buch durchliest, einfach jemanden einzuladen, der es dann nicht mal vorliest, sondern einfach erzählt, was er geschrieben hat. Den Trick merke ich mir, glaube ich.
Nee, tatsächlich habe ich das schon immer gemacht, auch in meinem alten Podcast. Wenn ich irgendein Thema gefunden habe, was mich interessiert hat, habe ich mir einfach einen Experten gesucht, dazu eingeladen. Ich meine, wofür macht man das alles? Ja.
Das ist ja auch der Grundtrick von den meisten Podcastern, zu sagen, naja, ich lade einfach die Leute ein, weil ich Fragen habe und damit sie mir die beantworten, mache ich draußen einen Podcast.
Genau. Das ist mega. Ja, dann ist ja eine Win-Win-Win-Situation für alle. Genau. Erzähl doch erstmal noch so ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wenn du magst, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so ganz genau?
Ja, was mache ich? Also ich bin Familienvater, das beansprucht wahrscheinlich so die meiste Zeit meines Lebens und ist auch so wahrscheinlich auch das Prägende im Moment, muss man schon so sagen, was so ein bisschen den Lebensstil und auch den weiteren Lebensweg prägt. Das ist so. Ja, über was wir heute sprechen, ist natürlich mein Buch oder zumindest das, was ich da drin verbunden habe. Das sind diese beides vielleicht Philosophien sogar. Also der Bitcoin ist ja eine gewisse Philosophie, kann man, also muss man, glaube ich, so sehen. Und der Stoizismus und ja, beides habe ich eigentlich so in den letzten 5 Jahren erst kennengelernt. Also es ist nicht so, dass ich das alles jetzt schon seit 20 Jahren kenne, sondern das ist so wie das meiste, was irgendwie was Gutes ist. Das kommt erst so später im Leben und man sind auch Dinge, die man sich auch selber dann aneignen muss. Also das wurde mir nicht gebracht, sondern das häufig sind es irgendwelche Zufälle. Ne? Man schnappt es in irgendeinem Video oder Podcast auf und denkt, hey, was ist das für ein komischer Begriff? Und bei Bitcoin war es halt ganz klassisch irgendwie der Corona-Crash, also mehr der Aktien-Crash, wo ich gesagt habe, oje, oje, was ist da los und was kann man da jetzt eigentlich daraus machen? Also ich war da schon so weit zu sagen, okay, man muss so Krisen nutzen, aktiv dann irgendwie investieren. Ne? Da war ich natürlich noch sehr geprägt aus, ich muss investieren in Aktien oder irgendwie vielleicht auch spekulieren schon fast, damit im Alter noch was übrig bleibt. Also mir war dann schon bewusst, wenn ich das mit dem Euro versuche, dann wird das nichts. Dann ist das Wohnmobil hier kein Hobby, sondern dann ist es vielleicht mein Lebens, mein Haus irgendwann, weil was Größeres geht da nicht mehr.
Ja.
Also keine Ahnung, habe ich so, also vor wahrscheinlich jetzt 10 Jahren irgendwie angefangen, mich mit den ganzen Aktien auseinanderzusetzen. Weil auch da war mein Wissen immer irgendwie, ich habe das in der Tagesschau gesehen, okay, der DAX ist wieder hoch, der DAX ist wieder runter. Was das heißt, keine Ahnung, obwohl es eigentlich, ich wohne ja hier in der Nähe von Frankfurt, nicht weit weg ist. Also theoretisch könnte ich hinfahren. Wahrscheinlich lassen sie mich gar nicht rein, um mir das anzugucken. Und ich weiß eigentlich auch immer noch nicht, wenn ich da in dieses Gebäude reingehen würde, was ich da wirklich sehen würde, außer
Ich
das, was
weiß
ich
auch
im
nicht, ob man das
Fernsehen sehe.
sehen möchte, wirklich.
Nee, also gefühlt sind das ganz viele Bildschirme, Menschen, die sich anschreien und mit Zetteln irgendwie winken und sagen, kaufen, kaufen, kaufen. So, das klassische
Ja, aber
Bild.
das ist das Bild, das Hollywood uns vermittelt. Ob das wirklich so
Genau.
ist?
Wahrscheinlich null. Das ist alles nur Kulisse, damit die dann diese 10 Minuten, wenn die Tagesschau mal kurz reinkommt, da irgendwie was zeigen können. Das läuft online oder was weiß ich wie. Naja, also, wie gesagt, das ist alles irgendwie auch ein Erkenntnisweg gewesen. Und dann, ja, kam auch durch meine Frau ganz stark das Thema Bitcoin. Ich habe gesagt, guck mal, das ist ja ein interessantes Thema. Ich so, ja klar, es ist ein Scam, ne? Und Dann hat er gesagt, nee, kümmere dich mal drum, weil wir hatten halt gerade unsere Tochter, die war noch irgendwie ein halbes Jahr alt. Ich so, ja, also was so technisch ist, ist dann meistens so mein Thema.
Ich sag, ja, das ist ja spannend. Also ihr ist das irgendwo begegnet und dann hat sie gesagt, hier, Mann, kümmere dich.
Ja, kümmere dich. Ne? So hier, ich habe ein bisschen Ersparnis, ich will davon einen Teil irgendwie investieren. Ich so, ich gesagt, nee, mach. Ich so, okay, ich mach das. Aber danach hat es mich halt getriggert. Ich so, ich kann sie jetzt nicht damit irgendwie so liegen lassen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, um den Fehler zu suchen, ne, um zu beweisen, dass das ein Betrugssystem ist. Naja, so 6 Jahre später suche ich immer noch, ne?
Mega.
Also es ist es halt einfach nicht, ne? Oder du findest es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, genau der Weg, wie viele auch da reinkommen. Die suchen einfach die Fehler und werden immer wieder eines Besseren belehrt, dass das ist kein Fehler und das ist ein Feature. Und du fängst halt wirklich an und da kommt dann auch wieder dieser, wieso das vielleicht eine Philosophie ist. Du fängst einfach an, Dinge zu hinterfragen und sagen, hä, das war doch jahrzehntelang das, was ich wusste. Und dann war es eigentlich nur ein Glaube. Ne? Mhm. Und wenn das dann schon falsch ist oder eigentlich eine Interpretation ist, was ist denn dann noch da dran faul und so? Okay, dann musst du dann weitergehen. Und naja, man kommt dann vom Höckchen ins Stöckchen und wird halt auch immer ja dann überzeugter von jetzt Bitcoin in dem Fall. Dass man sich dann auch wirklich intensiv damit befasst. Und dann irgendwann in der Zeit, ja, durch einen Besuch von einem guten Kumpel, der hat dann da, keine Ahnung, wir haben auch so ein bisschen philosophiert wahrscheinlich, hat er dann Seneca zitiert. Ich so, wer ist das jetzt? Und was sagst du? Aber es klingt interessant, was du da sagst. Oh ja, alter Stoiker. Ich so, okay, muss ich mir mal anschauen. Und wie es dann auch so ist. Ne? Man
weißt du noch, welches Zitat das war?
Nee, das war nur irgendwie auch, war aus dem Kontext irgendwie. Aber ja, wie es dann auch wieder so ist, okay, dann guckst du dir mal ein Video an oder zwei und dann stellst du dir 2, 3 Bücher und denkst, wow, okay, das ist, das passt sehr gut zu mir sozusagen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt bei so Bitcoiner-Treffen, ja, die Zitadelle zum Beispiel letzten Sommer, da sind so viele Leute, die diese stoische Mentalität schon verinnerlicht haben, ohne dass sie diesen Begriff eigentlich verwenden. Und das macht's eigentlich so spannend und er zeigt aber auch wieder unser Unwissen. In dem Fall, wenn wir so sagen, etwas stoisch ertragen, ne? Den Begriff kennt ja so jeder. Ist ja eigentlich eher negativ, so wegen, okay, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, aber ich muss da jetzt durch. So wie wenn es morgens regnet und ich muss trotzdem mit dem Hund raus. Dann, okay, ja, da muss ich jetzt. Aber es ist halt, wenn man sich mit dem Stoizismus an sich befasst, ist was sehr Positives. Also da kommen wir jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen an diese Wortdeutung hin. Das ist gar nicht unbedingt dieses etwas einfach aushalten und ertragen, sondern sich mit den Dingen so befassen, dass du erstmal überlegst, okay, was hat das eigentlich für eine Bedeutung für mich? Und ja, muss ich da jetzt durch oder nicht? Oder wie interpretiere ich eigentlich diese Dinge? Und was dann ganz wichtig ist, welche Emotionen gebe ich diesem Ereignis oder dieser Aussage oder so.
Okay, warte mal, lass uns mal ein bisschen strukturiert da jetzt so rangehen, weil jetzt steigen wir schon in die Details ein und ich bin immer dafür so, ne, das ist so meine Art, erstmal so den groben Rahmen und dann können wir in die Details gehen. Aber das fand ich schon mal jetzt eine mega Story, wie du da überhaupt so dahin gekommen bist. Also sehr cool. Aber das heißt, meine erste Frage wäre eigentlich gewesen, wie bist du da hingekommen? Das haben wir jetzt schon geklärt. Versuch mal irgendwie zu beschreiben, woher dieser Stoizismus eigentlich kommt. Also was ist die Grundlage, wer ist das? Du hast gerade Seneca schon gesagt, der Name sagt mir was, weil ich als Schülerin, die das große Latein bestritten hat, Latinum bestritten hat, natürlich auch Seneca gelesen und übersetzen, also gelesen habe und übersetzen musste. Insofern sagt mir das was. Und als ich jetzt durch dein Buch, das war so, was ist das jetzt für ein Buch, Thema, aha, interessant, mich natürlich auch so ein bisschen reingelesen, dachte, okay, ich glaube, tatsächlich ist das auch nah dran an dem, was ich noch 5 Jahre lang in Happy Little Souls besprochen habe. Einiges davon dürfte da auch irgendwie so zusammenkommen. Also ich bin super gespannt. Deswegen aber lass uns anfangen bei diesem Thema, wo kommt das eigentlich her? Wer sind die, die da so eigentlich dahinter stehen?
Ja, im Grunde ist das auch ganz spannend, weil das die bekannten Stoiker, die wir heute jetzt noch lesen, die sind alle schon tot, ne? Das gibt's jetzt viel einfach, was wir von vor 2000 Jahren ungefähr aus alte Griechen und alte Römer waren das viel, die das ja praktiziert haben. Also die Ursprünge, die man heute so kennt, ist Zenon von Kition. Der Zenon war auch ein Händler und er hatte halt folgendes Ereignis. Er ist halt mit seinem Handelsschiff gereist und ist in den Sturm geraten. Das komplette Ding ist untergegangen. Ja, da sind wir schon beim Schiffsbruch, Schiffsunglück, wo wir schon die erste Parallele zum Bitcoin haben. Also es geht schon früh los. Und also er hat alles verloren, was er hatte. Ne? Also alles, sein ganzes Vermögen war in Form von diesen Handelsgütern, Waren auf diesem Schiff und das ist einfach untergegangen und war weg. Er selber hat es überlebt, er ist dann irgendwie...
Nicht versichert, nehme ich an.
Ja, wie gut da die Versicherungen damals vielleicht waren, weiß ich nicht. Genau, und also er musste halt dann irgendwie, also hat selber überlebt und ist dann irgendwo in Athen gestrandet und dieses Ereignis hat ihn halt wachgerüttelt. Und er hat dann halt überlegt, okay, wie geht's denn jetzt weiter mit mir? Und vor allem, wie, also dieses Thema Glück beschäftigt die Stoiker. Mache ich jetzt mein Glück von diesem Schiff abhängig, ne? Und von diesen Waren, die da drauf waren? Oder finde ich nicht woanders mein Glück? Und dann ist er halt irgendwie in eine Bücherei gegangen, also wie weit das jetzt natürlich historisch korrekt ist, weiß man nicht so genau, aber und hat halt da andere Philosophen gelesen, auch Aristoteles und so und Platon, die großen, also das, da kommt halt vieles so aus diesen alten großen Namen zusammen und hat daraus im Grunde so seine eigene persönliche Philosophie entwickelt und gebaut. Mhm. Und bei den Stoikern war es dann halt früher, das war im Grunde, waren das halt Leute, die sich getroffen haben, darüber diskutiert haben und aber keine Institution oder sowas im Hintergrund hatten. Ne? Also es ist keine Kirche oder keine Religion, wo jetzt jemand dahinter stand mit viel Geld, um das dann zu verbreiten, sondern die sind dann halt einfach tatsächlich in öffentliche Marktplätze gegangen und haben Vorträge gehalten. Ne? Das ist wie ein Podcast damals gewesen. Und da kommt dann auch der Name her, dieser Stoizismus kommt von der Stoa, das ist so eine Säulenhalle. Das heißt, da gab es einfach Örtlichkeiten, wo die nutzen konnten, um dann so ihre Gedanken zu äußern, um dann mit anderen Leuten zu diskutieren. Und naja, so ist auch Bitcoin irgendwie entstanden. Ne? Öffentliche E-Mail, öffentliches Softwareprotokoll. Also da sind ganz viele, deswegen kommen diese Parallelen. Ne? Und
super, ja.
Und also so hat sich das einfach dann weiterentwickelt. Ne? Und dann gibt's da, also dieser Stoizismus ist jetzt, entwickelt sich auch über Jahrzehnte natürlich irgendwie. Und wie ausgeprägt das zum Teil war, ist auch schwer zu erforschen, weil es sind natürlich nicht alle Dokumente von irgendwelchen Philosophen erhalten geblieben. Oder es gab nie Dokumente, weil die einfach nur miteinander gesprochen haben oder weil die diskutiert haben. Und damals waren natürlich die Podcast-Aufnahmen noch nicht so langlebig wie heute, dass wir da eine Cloud hatten. Das heißt, es wurde zum Teil wurde eben aufgeschrieben, ganz vieles. Dann kommt man auch zu anderen Namen wie Epiktet, wie Seneca oder dann auch Marc Aurel später, also gerade Epiktet, da ist vieles einfach von seinen Zuhörern aufgeschrieben worden. Also er selber hat einfach seine so Vorträge gehalten und dann seine Schüler, die haben das dann aufgeschrieben, ja, zum Glück für uns heute. Mhm. Aber so sind das eben, ich sag mal, eine Handvoll bekannter Namen, die da eben Dinge zu gesagt haben, die auch was aufgeschrieben haben, was dann heute überliefert wurde. Und gleichzeitig sieht man eben auch, dass dieser Stoizismus, sagen wir mal, Gesellschaftsschichten übergreifend genutzt wurde. Also wenn man bei Epiktet bleibt, der ist geboren als Sklave. Ja, der hat sein halbes Leben als Sklave irgendwie verbracht und wurde dann über irgendwann freigelassen und konnte tatsächlich dann so ein neues Leben auch als Philosoph und Dichter und Denker beginnen. Mhm. So ein zweiter großer Name ist eben Seneca. Seneca war mehr so war auch schon Politiker und Berater, also war kein armer Mann, im Gegenteil. Aber man sieht eben auch diese Richtung zwischen, also auch der arme Mann hat davon was und auch der sehr reiche. Und dann die dritte ganz große Person ist Marc Aurel. Marc Aurel war römischer Kaiser. Also er war zu der damaligen Zeit die bekannteste, mächtigste Person der Welt. Und er hat sich auch als Stoiker gesehen. Ne? Also Marc Aurel hat Epiktet gelesen. Er hat die Schriften eines Sklaven gelesen. Und das ist, das heißt, da siehst du auch, Marc Aurel, dem ging es nicht um noch mehr Reichtum irgendwie. Sonst hätte er vielleicht andere Dinge gelesen. Und bei Marc Aurel ist das Spannende, Er hat selber in dem Sinne keine Bücher geschrieben, die er veröffentlichen wollte, aber er hat Tagebücher geschrieben. Und die sind später dann eben veröffentlicht worden und sind wirklich lesenswert. Also das sind so die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel. Das sind, sagen wir mal, überschaubares Schriftwerk, wo immer so, man sieht das halt jeden Tag, hat er, oder tageweise hat er dann seine Gedanken einfach niedergeschrieben. Ja, das sind einfach mal längere Gedanken gewesen. Manchmal auch nur wie ein Twitter-Post, ein Satz oder sowas. Einfach, ja, um seine Gedanken loszuwerden. Ne? Und ich kann das heute sehr gut nachvollziehen, was er da getan hat, weil im Grunde ist auch so mein Buch entstanden, ne? Dass ich irgendwann angefangen habe, diese Verknüpfung zwischen Bitcoin und Stoizismus, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich das irgendwie angefangen aufzuschreiben. Ich habe mir selber Sprachnachrichten gemacht, um das irgendwie so zu verarbeiten. Und ja, das war dann irgendwann doch ganz schön viel, dachte ich mir. Irgendwie, das muss ich mal irgendwie verschriftlichen sozusagen oder mal ausformulieren. Ne?
Ja, cool.
Und da ist dann halt irgendwie ein Buch draus geworden. Und es war recht spannend, die Reise auch, ja.
Ja, das glaube ich. Ich habe ja auch schon ein Buch geschrieben, also ich weiß ja, weil das ist, eigentlich ist es so ähnlich tatsächlich bei meinem Buch, dass ich ja auch 5 Jahre lang, also beziehungsweise ich angefangen mit dem Buch, waren es glaube ich 3, 3,5 Jahre, ne, Podcast gemacht habe, geredet und dann irgendwie gedacht habe, ja, aber irgendwie, wo ist jetzt eigentlich, ne, der Punkt und die Essenz, jetzt muss ich es mal runterschreiben. Okay, also cool. Diese Bücher von, also oder diese Tagebücher von Marc Aurel und diese anderen Schriften, die kriegt man heute wahrscheinlich in irgendwelchen modernen Auflagen und die hast du dir dann auch irgendwie reingezogen.
Ja, ja, genau. Das liegt alles hier zu Hause. Das gibt's von allen möglichen Verlagen, kann man sich aussuchen. Das ist ja alles, sagen wir mal, alte Bücher. Da gibt's kein Copyright mehr in dem Sinne. Das findet man gut und findet man auch vieles online. Also da gibt's eigentlich, wie gesagt, viel, viel zu entdecken. Und trotzdem ist es jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich verbreitet irgendwie in Deutschland oder so. Ne? Also ich habe mir mal eigentlich vorgenommen, eine Straßenumfrage zu machen, so nach dem Motto, nach welcher Philosophie leben Sie? Ich glaube nicht, dass ich da viele Antworten bekomme.
Nee, also ich glaube generell, das Thema Philosophie ist inzwischen hier echt so ziemlich wenig beleuchtet. Ich habe auch gerade erst vor kurzem, was heißt mir vor kurzem, in meiner Pause zwischen den beiden Podcasts, hatte ja ein Jahr Pause, habe ich mich auch ein bisschen so mal mit den Grundlagen, ne, was du gerade gesagt hast, Aristoteles und wen es da so gibt, überhaupt mal angefangen mit Philosophie zu beschäftigen, weil das so cool ist, was es da schon alles gibt. Wow. Und ich glaube, darüber bin ich dann auch, das war so die gleiche Zeit, wo dein Buch da rausgekommen ist. Vielleicht warst du sogar der Anlass zu sagen, hey, was ist überhaupt mit dieser Philosophie los? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat's mich auch total gecatcht, aber dann kamen wieder andere Themen dazwischen. Naja. Aber auf jeden Fall würde mich das auch mal interessieren. Also wenn du diese Straßenumfrage machst, lass es mich wissen, bitte.
Muss mir das fest vornehmen, ja.
Ja, ja. Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen in das konkrete Stoikersein. Was sind denn so die wichtigsten Grundprinzipien, die mit dieser Philosophie verbunden sind? Wo würdest du da ansetzen?
Ja, also die Frage ist ja, warum mache ich sowas überhaupt? Warum suche ich mir eine Philosophie oder so? Und es geht auch immer wieder um das Thema Glück eigentlich, ne? Und natürlich nicht das Lotto-Glück, das kann ich nicht beeinflussen. Es geht einfach um das innere Glück, ne? Dass ich glücklich bin. Und da sagen die Stoiker halt schon im Grunde ganz einfach, ja, das ist auch deine Entscheidung, ne? Du kannst das, du findest das nicht irgendwo draußen, sondern du musst es aktiv hingehen und es dir holen. Und da gibt's eben so 3 Bausteine sozusagen, die Stoiker sagen, wo dein Glück so entsteht. Das ist einmal ein tugendhaftes Leben, dass du sagen kannst, wenn du abends ins Bett gehst, ich habe heute alles so gemacht, wie ich es wieder tun würde. Das ist, glaube ich, auch so ein Spruch, den man sich immer wieder oder vielleicht auf so einem Kalenderspruch hört, was mache ich, wenn ich mal tot bin? Aber das kann man sich auch jeden Abend fragen. Habe ich heute immer, also Fragen so beantwortet, dass ich sie wieder beantworten kann. War ich ehrlich? War ich höflich zu Leuten? Also das ist, glaube ich, eigentlich eine ganz alte Regel. Behandle Leute so, wie du selbst behandelt werden willst und so. Und trotzdem ist das so essentiell, dass man sich das durchaus jeden Tag einfach mal fragen kann. Ne? War das heute ein Tag, den ich so wieder durchleben würde?
Mhm. Gibt's da irgendeine Definition dieser Tugenden oder von tugendhaftem Leben überhaupt? Also du hast jetzt gerade so ein paar Sachen schon gesagt. War ich ehrlich? War ich freundlich wahrscheinlich oder irgendwie so? Aber gibt's das irgendwie noch genauer definiert?
Ja, also die Stoiker, die haben so ein paar so Kardinaltugenden irgendwie definiert. Also das ist so das Thema Weisheit, ne, dass man natürlich auch ein bisschen sich Wissen anschafft, aber Weisheit kommt nicht nur vom Lesen, sondern auch vom Handeln. Ja, das sind halt wieder ein paar Proof of Work. Also dass man auch also Wissen auch umsetzt, ne, nicht nur immer vor den Büchern hängen bleibt, sondern ich kann das beste Kommunikationsbuch lesen, wenn ich das nicht ausführe. Und das, also das gilt für alles im Leben. Ich muss es einfach auch dann mal machen. Das ist das Thema Mäßigung, ne, dass ich mich auch irgendwie zurückhalten kann, dass ich auch anderen mal den Vorrang lasse. Ne? Ich muss nicht, mich nicht immer zurücknehmen bis ins Letzte, aber ich sollte mich vielleicht mal prüfen, wie viel brauche ich denn jetzt davon? Vor allem jetzt. Ne? Vielleicht kann ich auch was für die Zukunft sparen. Da sind wir auch wieder beim Thema Sparen. Und man sieht immer wieder, warum, wo diese Verknüpfungen da für mich herkommen. Und also da gibt's relativ, ja, es gibt einfach ein paar Elemente, die man sich aneignen kann und im Grunde einzeln noch ableben kann oder also abarbeiten kann. Das ist ganz spannend, ja. Und ein wesentlicher Element ist halt für mich immer wieder dieses, also Selbstverantwortung ist ein großes Thema natürlich, ne? Also all diese Tugenden, die kann ich nicht irgendwo kaufen, sondern ich kann die nur machen oder selber machen. Ich kann selber danach handeln, ne? Und ich bin auch nicht tugendhaft, nur weil ich irgendwie über was gut spreche oder ich muss so handeln. Also nur, da gibt es doch den Spruch, nur Gutes, Gutes, ach, ich komme gleich drauf. Ich habe so beim Buch den. Also es wird erst gut, wenn ich es auch tue. Ne? Ich kann nicht immer nur von Gutem sprechen. Das ist so ein bisschen politikermäßig. Ja, die reden immer ganz vieles, was sie Gutes tun wollen. Man wartet dann immer lange drauf, bis man dann das auch sieht, was sie da so reden. Und das ist ein bisschen auch das Problem daran, an der Politik. Und dann ein drittes Kernelement, ein wichtiges Element, ist eben dein Einflussbereich. Dass man immer schaut, in welchem, also wie groß ist mein Einflussbereich, den ich auch also beeinflussen kann. Ne? Das klassische Beispiel ist das Wetter. Das kann ich nicht beeinflussen. Also sollte ich auch nicht mein Glück vom Wetter abhängig machen, sondern okay, was kann ich jetzt machen gegen das Wetter oder eben mit dem Wetter? Ich kann richtigen Klamotten anziehen. Ne? Und so gibt's aber tausend Sachen da draußen, die ich mir anschauen muss, kann ich das beeinflussen oder nicht? Ne? Wenn wir jetzt bei den Aktien nochmal sind, da kann ich ganz wenig beeinflussen. Also ich kann beeinflussen, wie viel Stück ich von irgendeiner Aktie habe, aber Tat und Wahrheit, wie diese Firma handhabt oder wie die ihren Kunden umgeht, habe ich nicht in der Hand. Selbst wenn ich in der Firma selber angestellt bin, in einer kleinen Firma habe ich vielleicht ein bisschen mehr Einfluss. Aber wenn ich bei einer großen Firma angestellt bin und habe von denen Aktien, wie was da am Ende bei rauskommt, das habe ich ganz, ganz gering nur im Einfluss. Und das ist halt zum Beispiel für mich bei Bitcoin ein riesen anderes Thema. Bitcoin kann ich viel tiefer selbst verstehen und dann eben auch handhaben, dass ich sagen kann, okay, das ist wirklich das erste Geld, was ich wirklich 100% in meiner Verantwortung halten kann. Ja, Selbstverantwortung und damit auch in meinen Einflussbereich nehmen kann, dass ich eben nicht von irgendeiner anderen Firma abhängig bin und auch nicht von der Börse, die das für mich verwaltet, oder von der Bank oder von der Zentralbank oder von irgendwem, sondern ich habe auf einmal die Möglichkeit, in diese Selbstverantwortung zu gehen. Und das ist für mich also das hat alles verändert im Grunde, ne? Wie man überhaupt über Dinge nachdenkt und wie man ja, dann auch handelt in anderen Bereichen. Ja, eigentlich gibt es so viele andere Bereiche, wo man Selbstverantwortung übernehmen kann und dann auch eben auch sollte, wo wir aber gelernt haben, oder es wurde uns so gezeigt, dass man die Verantwortung ein Stück weit abgibt. Ne? Also Gesundheit ist für mich ein Riesenthema. Ich werde nicht gesund, indem ich zum Arzt gehe. Also der kann mir maximal sagen, was ich machen soll und dann bin ich jetzt eh ein Skeptiker der Schulmedizin. Das heißt, weiß ich nicht, ob der Arzt der Richtige ist. Aber ich muss selber handeln. Und am besten eben, dass ich gleich mal bei der Ernährung und beim Sport anfange. Ich kann nicht warten, dass ich krank werde und dann hoffen, der Arzt macht mich wieder gesund. Das wird nicht passieren. der kann maximal die Symptome bekämpfen. Und du musst schon selber zusehen, dass du wieder gesund wirst. Und diese Erkenntnis im Grunde ist eigentlich ja auch banal, ne? Aber trotzdem braucht das sehr lange, bis das wirklich tief einsickert und dass man das für alle Lebensbereiche erkennt. Auch wenn man denkt, okay, das ist irgendwie ein komplexes Thema, weil Medizin ist uns auch so im Grunde beigebracht worden, das ist viel zu komplex und du brauchst nicht nur Abitur, du brauchst auch hier ein 10-jähriges Studium und dann musst du einen Doktor machen und am besten 1000 Fachärzte besuchen. Ja, klar ist das komplex, aber eigentlich kann es auch ganz einfach losgehen, indem man sich gesund ernährt und Sport treibt und dann braucht man diese ganzen Sachen vielleicht gar nicht.
Ja. Also, ich habe da, das will ich ganz kurz mal reinschmeißen, mal ein sehr interessantes Interview in meinem alten Podcast geführt zum Thema Ayurveda-Medizin, ne, die ja ganz anders da auch drauf schauen auf das ganze Thema. Und da hat die, die ich da interviewt habe, die ist eigentlich, kommt aus der Schulmedizin, war Ärztin, hat dann gesagt, ne, das ist mir zu eng, da komme ich nicht mit ran. Ich mache noch Ayurveda und lebe danach. Aber hat sie halt gesagt, und das finde ich halt, fand ich wirklich einen guten Satz, ne, für die Schulmedizin dürfen wir dankbar sein, wenn wir vom Bus überfahren werden. So.
Ja, also genau, die Unfallchirurgie ist schon okay, will ich jetzt auch nicht missen. Ne?
Genau, ne? Also es gibt schon Fälle, wo man sagt, Gott sei Dank sind wir heute auf diesem medizinischen Level, aber ansonsten, vieles von dem bin ich völlig bei dir, ne? Muss man halt vielleicht auch einfach hinterfragen und vor allen Dingen, und das ist der wichtige Punkt, auf welche Art auch immer, sich halt mit seiner Gesundheit selber auseinandersetzen, bevor du krank wirst, bestenfalls so. Ja, check ich. Ja,
genau, und das ist wahrscheinlich auch das große Problem, dass man Dinge halt schon vorher angreifen muss, bevor sie kommen. Ne? Also wenn wir jetzt beim Geld bleiben, da entsteht das Problem eigentlich erst im hohen Alter, wenn dann die Rente kommt und da kommt dann halt nur noch Klickerbeträge. Ja, nehmen wir mal an, sie kommt, ja, und nehmen wir mal an, da kommt auch der Betrag, den man versprochen hat, aber was kann ich mir dann davon noch kaufen? Das ist ja das Problem. Also die Kaufkraft ist ja dann nicht mehr da. Aber das musst du heute schon wissen. Und das ist ja die große Kunst. Und das ist bei der Ernährung dasselbe. Ich werde von ungesunder Ernährung ja nicht sofort krank, sondern das dauert. Ne? Da ist Alkohol noch das Einfachste. Wenn ich da zu viel trinke, das merke ich relativ schnell und habe ich am nächsten Morgen direkt die Quittung. Aber von zu fettigem Essen und keine Ahnung, das dauert vielleicht Jahrzehnte. Und dann die Verbindung zu schaffen, das ist dann auch gar nicht so einfach. Und da braucht man vielleicht ein bisschen Glück, dass man jemanden hat, der ihn da dran schubst. Aber selbst das bringt nichts, wenn man sich nicht selbst damit auseinandersetzt. Ja. Das heißt, das ist immer wieder Selbstverantwortung.
Ja, ein anderes Thema, was mir da gerade, ich habe es im Vorgespräch gerade angedeutet schon, was uns gerade hier in der Familie sehr umtreibt, ist das Thema Bildung. Auch da ist es irgendwie, finde ich, super wichtig, dass wir da wieder als Eltern Verantwortung dafür übernehmen, wie wir unsere Kinder in dieses Bildungssystem geben, wie weit, ne, mit welcher Schulform, was wir davon erwarten, was wir nicht erwarten dürfen und auch hier wieder, ne, viel mehr verstehen, dass das, was wir vorleben, die Kinder bildet und nicht die Schule dafür verantwortlich ist, was die irgendwie mal für einen Wissensstand haben. So. Also das ist so ein Thema, was mich gerade sehr umtreibt beim Thema Eigenverantwortung.
Ja, also betrifft uns auch brutal. Ne? Mhm. Die Kinder sind jetzt 6 und 4, das heißt, das kommt jetzt alles so ein bisschen mit der schulischen Bildung. Aber ich kann das auch nur unterstreichen, ne? Das Bildungssystem, wie wir das auch heute sehen, ist mehr als reformbedürftig. Umso mehr, wenn man, also das hat sich seit 100 Jahren ja nicht geändert. Ne? Die Inhalte sind im Grunde gleich, seit 100 Jahren. Aber die Wirtschaft hat sich brutal geändert, ne? Und jetzt sind wir nicht nur bei dem Thema Automatisierung, da sind wir schon drüber hinweg, sondern das ganze KI-Thema wird die Arbeitswelt einfach brutal verändern. Und da kann ich nicht noch dieselbe Ausbildung wie seit 100 Jahren machen. Das ist einfach, ich weiß nicht, ist Schwachsinn, ne? Und aber da kann man jetzt auch nicht warten, bis dann das System sich ändert, weil das dauert einfach viel zu lange, wenn es überhaupt passiert, weil
Was würde denn jetzt ein Stoiker dazu sagen? Wie geht man denn jetzt damit um mit deiner Herausforderung? Wie gebe ich die Kinder überhaupt irgendwie ins Bildungssystem, wenn hier, ne, die Lage so ist, wie sie ist? Bildungssystem ist, ne, einfach nicht mehr angepasst auf das, was irgendwie zu erwarten ist. Und dazu kommt, dass wir aber halt diese Schulanwesenheitspflicht haben. Eben nicht nur eine Bildungspflicht, sondern eine Schulanwesenheitspflicht. Was würde jetzt ein Stoiker sagen? Wie geht man damit um? Hilf mir. Ja,
man könnte ja auch also wahrscheinlich der klassische Weg, man kämpft gegen dieses System an. Man muss jetzt, okay, ich muss Petitionen machen, um dieses System zu verändern. Ich muss jetzt Werbung machen. Ich muss beim Bildungsministerium Sturm laufen und dagegen ankämpfen. Das ist wahrscheinlich vergebene Lebensmühe, weil das System ist so verknöchert und starr. Bis ich da was verändert habe, sind meine Kinder schon selber Eltern wahrscheinlich. Und ob dann wirklich was passiert ist, keine Ahnung. Bis dahin haben wir so viel Partei- und Regierungswechsel dazwischen, da sind diese Themen komplett egal. Und man findet da auch in der Gesellschaft für sowas keine Mehrheit, weil es sind ja keine 100 Millionen Leute, die jetzt gerade Kinder in der Schule haben. Und also das interessiert eigentlich niemanden, wenn man mal ehrlich ist, obwohl es eigentlich jeden betrifft. Ja, und der Studierende würde sagen, okay, was kann ich selber tun? Ne? Also was kann ich selber da umsetzen? Und wie du schon sagst, den Kindern selber Bildung beibringen, zu sagen, okay, was sind denn Bildungsinhalte, die wichtig sind oder die ich als wichtig empfinde? Und eben beibringen, sich selbst zu bilden. Das ist eigentlich das Thema. Ne? Wie kann ich denn selber lernen? Und für mich ist das einfach, ja, indem ich selber immerhin weiter, also du hast gesagt, Vorbild, ne? Auch die Stoiker sagen, sucht euch Vorbilder, damit du, also wenn du sagst, da gibt's eine Person, Marc Aurel zum Beispiel, der ist toll. Ja, dann nimm ihn dir als Vorbild und sei wie Marc Aurel. Und ich hab im Buch eine Studie aufgeführt, vielleicht können wir die gerade reinbringen. Da wurde im Kindergarten durchgeführt, eine Studie, wie die Kinder sich dort benehmen, wie die so miteinander interagieren. Und die sind natürlich mal nett zueinander und piesacken sich auch mal. Und dann wurde den Kindern aber irgendwann einfach die Frage gestellt, okay, jetzt machst du zu deinem Kumpel da irgendwie gemein, wie würde Batman reagieren? Wie hätte Batman agiert? Und auf einmal haben die ja, okay, Batman ist ja ein cooler Typ, der ist stark und der wäre nett. Also der beschützt ja die Lieben und der bekämpft nur die Bösen. Und auf einmal haben die Kinder ihr ganzes Verhalten geändert, weil sie, okay, Batman würde jetzt anders reagieren. Der würde jetzt vielleicht das Kind, was da geärgert wird, auch beschützen und würde dazwischen gehen. Und also durch dieses Vorbildsfunktion verändert man sein Verhalten. Ne? Das funktioniert schon bei Kindern, das funktioniert aber bei uns immer noch. Ne? Wenn man sagt, okay, es ist jetzt irgendeine Situation im Leben, man bekommt irgendeinen komischen Brief von irgendeinem Amt. Wie würde jetzt Marc Aurel reagieren? Okay, Marc Aurel hätte jetzt die Macht, das Amt abzuschaffen, aber
mega. Genau, werde Kaiser.
Werde Kaiser ist vielleicht eine andere Antwort. Also er würde wahrscheinlich sagen, okay, dieser Brief ist erstmal nur ein Brief. Und dann musst du vielleicht verstehen, der den Brief geschrieben hat. Warum schreibt er den denn? Ja, also das ist genau bei so Schulpflicht und sowas. Da ist halt irgendwo ein Gesetz und alle Leute im Schulamt, die befolgen halt einfach nur ihre Richtlinien. Die sind auch nicht böse oder so. Und wenn man mit denen dann spricht, dann muss man davon auch ausgehen. Die machen nur ihren Job. Die meinen es nicht gut und nicht böse, die kennen dich gar nicht. Du bist denen auch egal. Die machen nur ihren Job und die wollen um 16 Uhr Feierabend machen und dann möglichst den Tisch sauber haben. Mhm. Also musst du denen vielleicht ein Stück weit entgegenkommen, sagen, okay, ihr wollt das und das von mir, das will ich nicht, was kann ich denn anderes für euch tun, damit ihr zufrieden seid? Braucht ihr anderes Papier von mir oder sowas? Und dieser Umgang mit irgendwie solchen Behörden dann vielleicht einfach zu sagen, okay, das, wieso kommen die jetzt zu mir und wollen was von mir? Und gleichzeitig so Richtung Kinder halt auch, da auch das Vorbildsfunktion, ne? Dann auch zu anderen Leuten trotzdem höflich und nett zu sein, weil die Kinder sollen auch nett und höflich sein. Die sind nicht nett und höflich, wenn du es nicht bist. Woher sollen sie es denn lernen? Mhm. Und woher sollen die Kinder lernen zu lernen, wenn du selber nichts lernst? Also für mich ist immer noch ganz wichtig, auch einfach im Wohnzimmer zu sitzen und ein Buch zu lesen mit den Kindern oder auch wenn die spielen, dass die sagen, der Papa lernt ja auch noch. Der Papa macht auch mal eine Weiterbildung oder die Mama. Oder das ist vielleicht auch mal ein Online-Kurs. Und dass die Kinder das einfach, dass das denen in Fleisch und Blut übergeht. Das Lernen gehört dazu zum Leben. Ne? Mhm. Das ist nichts Abgeschlossenes. Das, glaube ich, habe ich auch lange gedacht. Na, wenn du aus der Schule endlich draußen bist, dann ist das Lernen endlich zu Ende und dann bist du fertig damit. Da geht's erst los. Ne?
Aber das ist ja der Punkt. Ne? Dann geht's halt erst los. Dann hast du eben den Spielplatz, wo du sagst, ja, was will ich denn eigentlich lernen? Und dann, leider ist dann bei vielen schon irgendwie ne, durch dieses ganze Schulsystem der Wille zum Lernen irgendwie so derartig erstickt worden, dass man den erstmal wieder so ein bisschen freilegen muss. Aber ja, Ja, super cool. Das war jetzt ein sehr schöner ein kleiner Umweg mal zum Thema Gesundheit und Bildungssystem. Vielen Dank dafür. Aber lass uns nochmal so jetzt wieder zurückgehen zu diesem Thema Stoizismus. Wir haben angefangen zu schauen, was sind so die Grundprinzipien. Dass du gesagt, einmal dieses tugendhafte Leben und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ein zweites Prinzip war das, was wir jetzt gerade besprochen haben, zu schauen, worauf kann ich selber Einfluss nehmen und wie kann ich da in meine Eigenverantwortung kommen. No? Was noch? Was macht diesen Stoizismus noch aus?
Ja, das sind im Grunde diese Grundprinzipien schon, ne? Wenn man daraus, darauf kann man einiges aufbauen. Und also diese drei Elemente irgendwie zu sagen, ich handle tugendhaft, ich übernehme Selbstverantwortung und ich handle in meinem Einflussbereich und ich vergeude keine Energie in einem externen Einflussbereich. Und darauf aufbauen kannst du schon dein Glück finden sozusagen, ne? Dass du einfach inneres Glück findest und damit auch verbreitest. Und das gibt einem einfach schon so eine Grundentspannung sozusagen, ne? Und da braucht man manchmal schon gar nicht mehr viel mehr. Und das ist eigentlich, finde ich, oder das Schöne, also der Stoizismus lädt einen diese ganz simplen Sachen, aber bringt einem immer wieder auch Methoden bei, wie man die auch etablieren kann. Also weil jetzt reden wir drüber und jetzt hört man sich schon Podcast an, deswegen hat man das ja noch lange nicht wirklich verinnerlicht und gelernt. Und dann gibt es aber auch immer wieder so schöne Bilder, die man sich so ein bisschen vor Augen rufen kann, und zu sagen, okay, das ist jetzt so eine Situation, also zum Beispiel, es gibt immer wieder Situationen, die kannst du einfach nicht beeinflussen. Die sind einfach, wie sie sind. Und da muss man dann in der Tat wirklich einfach mal durch, um zu einem Abschluss zu finden. Ne? Und die Stoiker haben zum Beispiel so ein schönes Bild von einem Hund, der an einen Karren gebunden wurde. Und der Karren wird von einem Ochsen gezogen. Der Hund, der muss da jetzt mitlaufen. Der hat gar keine Alternative. Ne? Der kann sich dagegen stemmen und sagen, nein, nein, ich will in die andere Richtung, aber der wird nicht den Ochsen in die andere Richtung ziehen. Das wird er nicht machen. Mhm. Und jetzt kann er sich mit Händen und Füßen wehren, den ganzen Weg lang. Oder er sagt halt, okay, das ist jetzt mal so. Ich laufe einfach dieselbe Richtung und genieße einfach die Aussicht, genieße die Natur und mal gucken, was so auf dem Weg vielleicht Positives mir widerfährt. Und ich finde, das immer sind so einfache Bilder, aber die helfen mir tatsächlich im Alltag häufig auch relativ schnell dann. Ne? Wenn so eine Situation ist ja auch, das ist ja auch das Problem bei so schwierigen Situationen, die kommen plötzlich und unerwartet. Und du kannst dich darauf ja nicht vorbereiten. Du weißt ja nicht, oh, morgen hast du einen Wasserschaden und der wird dich dann aus der Mitte ziehen. Bereite dich jetzt schon mal drauf vor. Nee, wenn ich das wüsste, könnte ich das ja schon mal verhindern. Also das ist immer irgendwie spontan und meistens, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann. Und
ja. Wobei, also das finde ich mega spannenden Aspekt auch, weil das ist wieder voll das, was auch in meinem Buch drin steht. Ne? Wir erschaffen mit unseren Gedanken das, was wir erleben und wie wir mit der Welt umgehen quasi. Und ein Beispiel, was mir dazu gerade einfällt, und das ist nichts, was plötzlich kommt und trotzdem genau das Gleiche widerspiegelt, ist, was viele Eltern erleben, so diese Fahrdienste für ihre Kinder. Ja, weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber bei mir, ich lebe hier auf dem Land und muss die Kinder irgendwie in die Schule fahren und abholen und zum Fußballtraining im Winter. Jetzt inzwischen sind sie alt genug, können sie auch Fahrrad fahren im Sommer, aber also da gibt's so vieles, wo ich irgendwie inzwischen schon immer sage, so nachmittags bin, mein Hauptberuf ist Chauffeuse. So, ne, ist aber, und jetzt kann man natürlich die ganze Zeit sagen, was für ein Scheiß, ja. Oder man sagt, wie geil ist das? Weil ich immer einen kurzen Moment mit meinen Kindern habe nach der Schule, auf mal irgendwie allein, wenn ich sie zum Training fahre, wo ich ganz allein mit ihnen bin, wo sie mir nicht entkommen können und wo ich halt wirklich ein cooles Gespräch mit ihnen führen kann, über was ist gerade in der Schule passiert oder auch, keine Ahnung, manchmal reden wir über Gott und die Welt. Manchmal reden wir auch gar nicht und genießen einfach gemeinsam kurz diesen Moment. Und das ist so dieses, wie schaust du auf die Dinge, die einfach so sind, wie sie sind. Und das ist ja voll Stoizismus, was ich nicht wusste, als ich darüber quasi gesprochen und geschrieben habe.
Genau, das ist genau im Grunde der Punkt, dass die Dinge sind einfach, wie sie sind. Und also Akzeptanz ist ein großer Punkt, genau. Ja. Also ja, man muss halt Dinge einfach auch mal akzeptieren, weil du kannst dich auf den Kopf stellen und du kannst wählen, wie du willst. Dinge sind, wie sie sind. Und man wird auch manche Menschen einfach nicht ändern. Also das ist auch so. Man kann denen vielleicht, also wenn sie sich selber ändern wollen, kann man denen Hilfestellungen geben. Aber man kann andere Leute nicht ändern, ihr Verhalten zu verändern. Man muss es einfach akzeptieren. Und wenn man mit dem Verhalten von anderen Leuten nicht klarkommt, ja, dann muss man sich vielleicht mit denen weniger treffen oder andere Leute suchen oder sowas. Da muss man dann halt selber wieder in die Handlung, ne, um das zu verändern. Und das ist aber trotzdem ist Akzeptanz ein Riesenthema, weil es gibt einfach zu viel da draußen, was mir auch so nicht passt, wie es ist. Ich kann es und werde es nicht verändern. Und mir ist auch meine Lebenszeit zu schade, da jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwelche Petitionen nachzurennen, um irgendwelche Dinge zu ändern. Ich akzeptiere dann vieles einfach und sage, okay, so ist es. Mein Sohn sagt immer, so halt ist. Ne? Das ist auch so, also
Bruder-mäßig.
So, ja, das ist, aber ich hab mir das schon angewöhnt, ne? Weil der ärgert dann seine Schwester. Ich so, was soll das? Sagt er, ja, so halt ist. Ja. Okay, ja, kann ich jetzt nicht mehr verändern. Das ist jetzt so, ja. Aber und also man kann das manchmal nicht beeinflussen, einfach, wie andere reagieren. Und
das finde ich ganz spannend. Das wird mir gerade so klar, weil das ist ja das, was wir vorhin auch kurz angesprochen haben. Dieses Stoische, ne? Ich glaube, das ist dieses eigentlich zu akzeptieren, die Dinge, wie sie sind, und dann halt, ne, daraus eine Handlung abzuleiten, die dazu führt, dass, ne, wenn ich es jetzt ganz breit spanne, dass ich halt trotzdem glücklich bin. Und das ist aber das, was ja eigentlich oft so, weil wenn du an so einen stoischen Menschen denkst, dann denkst du, wie du es vorhin geschildert hast, eher an sowas, das ist eher so ein bisschen negativ behaftet. Das heißt, das wird eher so fehlinterpretiert, oder?
Ja, es hat sich in unserem Sprachgebrauch halt anders eingearbeitet. Also da können wir vielleicht gern dran arbeiten, diesen Begriff wieder positiv zu besetzen. Ich glaube, da gibt es auch noch mehr Begriffe in der deutschen Sprache, die wir wieder ummodellieren dürften. Deswegen, ja, etwas stoisch betrachten ist wahrscheinlich was anderes als stoisch ertragen. Aber dafür muss man halt diesen Begriff Stoiker, Stoizismus erstmal verstehen. Und da sind wir dann auch wahrscheinlich auch bei einer Wahrheit. Trotzdem hat jeder eine andere Definition von diesem Wort. Ne, das habe ich zum Beispiel im Physikunterricht gelernt. Definiere die Begriffe, bevor du dich streitest. Weil selbst in der Physik und der Mathematik, wo alles ganz klar ist vermeintlich, kannst du dich bis aufs Messer streiten, wenn du die Begriffe falsch verstehst oder unterschiedlich. Und allein das ist schon das mal zu verinnerlichen, ja. Wie oft ich, also das erlebe ich ganz oft, ne, dass ich merke, zwei Leute, Anführungszeichen, streiten sich, diskutieren sich, aber ihr redet aneinander vorbei einfach. Ihr benutzt dieselbe Sprache, aber die Worte, ihr habt eine andere Bedeutung dafür, ne, und das zu erkennen ist auch, oder immer mal wieder zu hinterfragen, ja, dein Gegenüber benutzt jetzt dieses Wort, aber was meint er eigentlich damit? Und da ist auch immer wieder zu reflektieren, okay, er hat jetzt diese Bedeutung für ein Wort. Woher kommt denn seine Definition, seine Bedeutung? Und da sind wir wieder, klar, aus der Schule, aus dem Elternhaus, aus dem Umfeld, wo wir herkommen, hat ja jeder für Handlungen, für Worte eine andere Bedeutung, eine andere Besetzung. Und das heißt ja auch nicht, dass jemand deswegen irgendwie dumm ist oder böse ist oder so, sondern er hat einfach eine andere Weltsicht. Und
das würde so vieles erleichtern, wenn das die Menschen mal verstehen würden wieder. Da bin ich so bei dir, wirklich. Also, das ist verrückt. Diese ganzen Spaltungen, ich habe auch schon jetzt in dem Podcast eine Folge mal gemacht zu diesem Thema Spaltung, ne? Wie krass die inzwischen geworden ist, gerade seit Corona, weil da so viele Gräben geschaufelt werden. Und wenn man das verstehen würde, da mal wieder hinzukommen, zu sagen, ne, worüber reden wir eigentlich genau? Ja. Das würde uns allen wirklich sehr, sehr weiterhelfen.
Das wäre mal was. Und also die alten Stoiker, die hätten jetzt wieder folgendes Werkzeug.
Ja.
Also wenn du jetzt mal diesen Perspektivwechsel so verinnerlichen willst, dann sollte man so diese folgende Übung machen. Also sind alles immer so mentale Übungen. Aber es passiert jetzt etwas. Und das heißt, dir fällt jetzt ein Glas runter, das Glas ist kaputt. Denkst du, ja, scheiße, Glas kaputt, das muss ich wieder aufwischen und so. Und man regt sich vielleicht tatsächlich fürchterlich drüber auf, aber um da einfach mal Abstand von dieser Situation zu bekommen, einfach wirklich mal geistig zurücktreten. Weißt du, einfach mal, okay, den Raum verlassen geistig, okay, dann bist du im Flur, okay, in der Küche ist ein Glas umgefallen, ist blöd, aber nicht ganz so schlimm. dann gehst du mal aus deinem Haus raus. Okay, im Haus ist irgendwo eine Pfütze. Naja, kann ich auch später noch wegwischen, ist nicht so schlimm. Aber wenn du das alles weiterspielst, ne, du gehst jetzt aus dem Ort raus, aus der Stadt raus, aus dem Land raus und fliegst dann wie ein Adler. Dann hast du immer diese Adlerperspektive, fliegst über Deutschland, sagst, in irgend so einem Haus, wahrscheinlich in mehr Häusern, ist irgendwo eine Pfütze und ein Glas umgefallen. Ach komm, ist auch egal. Ich flieg hier, genieß die Umwelt. Und erstmal einfach von so Situationen, das muss jetzt nicht dieses Glas sein, einfach Abstand gewinnt. Und das ist, das muss man aber tatsächlich üben, aus meiner Sicht, wenn man das nicht einfach jetzt kann, sondern wenn so eine Situation wieder eintritt, dann passiert das ja schnell und man ist dann sofort gefangen, auch von seinen Emotionen. Und dann kann man nicht sagen, oh, warte mal, die Susanne hat doch da mal so einen Podcast gehabt. Ah, warte mal, stopp mal kurz, warte mal. Ich muss mal kurz den Podcast raussuchen, den mal kurz hören. In der Stunde bin ich wieder da. Das klappt nicht. Sondern das muss man, das ist auch so ein bisschen dieses Vorbereiten, ne? Das ist wie mit dem Sport, sondern du musst diese Dinge einfach mal tun, einfach mal diese Gedanken durchspielen und wiederholt durchspielen und immer, auch wenn du gar keinen Anlass hast. Weil du dann erst in der Situation, wo du diese Anlässe hast, ah, okay, warte mal, jetzt dann fängt das wieder an. Ne? Ist wie ein Kampfsportler, der übt und übt und übt, weil er nicht, wenn er angegriffen wird im Kampf, dann kann er nicht erst anfangen zu denken, okay, warte mal, der kommt jetzt mit der rechten Faust, da muss ich mit meiner linken Faust hoch oder so. Ja, ja. Das muss alles in Fleisch und Blut übergehen. Und das ist für mich so, diese Kampfsportanalogie ist eigentlich da sehr, sehr gut, weil das muss, wenn du da stoisch agieren willst, dann sind das immer so Situationen, die kommen schnell und unerwartet. Da muss man im Grunde wie im Kampfsport sich darauf vorbereiten, in ruhigen Phasen des Lebens. Und dann kann man, sind die Dinge irgendwann so verinnerlicht, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern dann fängt man automatisch an, okay, jetzt ist hier irgendwas ganz schlecht gelaufen. Also jetzt gehe ich mal in meine Adlerperspektive oder wie auch immer. Und dann ist die Dinge meistens gar nicht mehr so schlimm. Es ist dann immer noch irgendwas kaputt gegangen, aber ich reagiere nicht mehr so überfallartig auf irgendwas. Ja. Und das ist besonders, sagen wir mal, in der Interaktion mit Menschen natürlich. Ne? Jemand sagt was zu dir, was dich irgendwie verletzt, dann kannst du natürlich ihn zurückverletzen und es schaukelt sich dann irgendwie auf und keiner hat gewonnen. Aber wenn du sagst, okay, warte mal, meinst du das so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, weil das verletzt mich, ja, dass man einfach mal zurücktritt und sagt, okay, das fühlt sich jetzt unwohl an oder nicht gut für mich. Und dann entschärft man diese Situationen eigentlich sehr, sehr schnell und kommt gar nicht in diese Spiralen rein. Mhm. Und
das ist ja auch so eine Art Konditionierung, ne, wo man auf so eine andere Reaktion sich selber konditioniert. Gib mal noch, bevor wir gleich, ich muss unbedingt noch ein bisschen über das Thema, wo jetzt der Zusammenhang zu Bitcoin ist, was ist zwischendurch immer so angedeutet, da will ich gleich noch mal ein bisschen mehr rein. Aber mal so vielleicht drei Tipps, die du so machst, irgendwie, um das stoische Leben für dich wirklich so zu leben oder dich darauf zu konditionieren. Was genau tust du?
Naja, es gibt, wie gesagt, so ein paar Methoden, wie mit dieser Adlerperspektive zum Beispiel. Ne? Das ist einfach Dinge, die kann man einfach in einer ruhigen Minute mal durchdenken. Ich habe da tatsächlich im Buch hinten so ein paar Dinge aufgeschrieben, wo ich einfach gesagt, okay, lest dir mal diese Seite durch, ist relativ kurz gefasst, und mach das jetzt. Setz dich hin, schließ die Augen, mach das. An was denkst du? Tatsächlich habe ich dann auch Platz gelassen, um was aufzuschreiben. Und das kann man einfach mal machen. Und dafür muss nichts Schlimmes passiert sein. Oder man kann einfach mal, du hast jetzt irgendwie mit der Schule, und was ist mit den Kindern, wenn die jetzt eine schlechte Note heimbringen oder wenn die von der Schule abgehen wollen oder was auch immer. Und dann einfach mal zu überlegen, okay, was ist das Schlimmste, was da passieren kann? Und dann, okay, ist das wirklich so schlimm? Oder was wären dann, wenn das jetzt eintrifft, was kann ich dann tun? Und da kommt man eigentlich immer auf irgendwelche anderen Lösungen, dass man, okay, das ist das Schlimmste, was mir jetzt einfällt, aber trotzdem habe ich dann drei andere Lösungen. Dann ist das nicht mehr so schlimm. Und dann kannst du da ganz entspannt weitergehen und weißt, selbst wenn das jetzt passiert, was auch immer, es gibt Lösungen. Ja, und das kann man sich auch einfach in ruhigen Minuten durchsprechen. Also ich habe auch viele Dinge, wo ich mit meiner Frau, die dann auch mal sagt, ja, was machen wir denn, wenn das und das? Ich so, ja, dann überleg doch mal, was könnten wir denn tun? Lass uns das mal aufschreiben. Und dann, keine Ahnung, kommen dann 10, 20 Dinge zusammen. Ja, gut, irgendwas von diesen 20 Dingen können wir dann schon machen. Das ist ja kein Problem. Mhm. Und dann gibt's Dinge, die kann man dann auch schnell machen. Dann gibt's Dinge, die kann man dann vielleicht vorbereiten oder so. Aber einfach, dass man diese Dinge mal durchspielt, auch wenn es, das ist natürlich häufig unschön, ne, zu sagen, okay, also gerade wenn es irgendwie vielleicht um geliebte Personen geht, ne, die sind jetzt schon irgendwie alt, die sind schon über 80. Ja, die werden irgendwann sterben. Das kannst du kaum verhindern. Aber was ist denn dann? Lässt du dich dann davon überrollen von diesem Moment und agierst dann hektisch und panisch? Oder was ist dann? Was muss dann gemacht werden? Das sind ein paar Dinge. Und was kann ich davon vielleicht schon mal vorbereiten? Ne? Was kann ich denn vielleicht mit anderen Familienangehörigen schon mal besprechen? Das ist alles nicht schön, aber es erleichtert einfach den Alltag, weil man das nicht alles irgendwie im Hinterkopf rumoren hat. Dann ist einfach schon mal zumindest durchdacht. Ob es dann schon erledigt ist, was anderes, aber man hat im Kopf schon mal ein paar Lösungen und geht dann viel entspannter durch den Alltag.
Sehr gut. Wow. Sehr, sehr wertvoller Hinweis und kann ich gut nachvollziehen und annehmen auch, ja. Also ich glaube, so machen wir das auch, aber ich glaube, es wird echt viel zu wenig gemacht. Sehr gut. Okay, lass uns mal jetzt so, was du wo du dann drauf gekommen bist, dass diese Verbindung von Stoizismus und Bitcoin so passt. Und also so ein paar Sachen hast du ja angesprochen, das Thema Eigenverantwortung, das Thema Proof of Work, das kennen meine Hörerinnen jetzt noch nicht, vielleicht können wir da gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was das bedeutet. Das ist eigentlich mein Lieblingskonzept von Bitcoin, außer Don't Trust Verify. Aber es ist noch mehr, also die Geschichte hast du auch schon angedeutet. Wie ist das dir denn so klar geworden, dass das so parallel zusammenpasst?
Also ich kann jetzt auch nicht so den einen Moment sagen. Wie gesagt, das waren so ganz viele kleine Häppchen. Ne? Das war so für mich beides so Bildungspfade, die so ein bisschen parallel liefen. Und Eigenverantwortung ist aber ein Riesenthema, dass du merkst, okay, du bist für deine, also mental für deinen Kopf bist du selbst verantwortlich. Der kann ja niemand anders reinfummeln und du bist verantwortlich für deine Reaktionen und du bist verantwortlich für deine Gedanken. Und bei Bitcoin kriegst du das selber erzählt. Du bist verantwortlich, du kannst verantwortlich sein für dein Geld. Gilt aber für deine Gedanken auch. Du kannst dich also auch deine Gedanken lenken lassen von externen Ereignissen. Oder du nimmst es halt selbst in die Hand und prüfst halt diese Dinge, ne? Und don't trust, verify, ne? Prüfe die Dinge, die dir erzählt werden und hol dir eine zweite Meinung ein oder mach etwas mal selber, teste es, ob das wirklich so funktioniert, wie dir gesagt wird. Und dann eben dieser Einflussbereich, den wir schon angesprochen haben, dass du sagen kannst, okay, mein Geld auf der Bank, ich komme da schon irgendwie dran. Aber im Worst Case dann auch nicht, wenn die Bank einfach zusperren, den Schlüssel abschließen, den Server abschalten, da komme ich da nicht mehr dran, keine Chance. Und dann kann ich auch so viele Petitionen wieder ausfüllen, wie ich will, und dann kann ich mich auch beschweren irgendwo und bei der Hotline anrufen, ich komme da nicht dran. Und das sind leider auch nicht nur irgendwie Theorien, sondern gerade aus anderen Ländern oder aus der Geschichte sehen wir, das ist auch Realität. Ja, und bei Bitcoin eben nicht, sondern bei Bitcoin kann ich, wenn ich eben in die Selbstverantwortung reingehe, mein Geld selber halten und selbst verwalten und selbst verschicken und ich kann selber entscheiden, wem ich das schicke und wie viel ich dem schicke und wann. Und das sind halt immer diese grundlegenden Prinzipien, ja, die man dadurch wieder lernt, ne? Selbstverantwortung, aber in allen Lebensbereichen und den Einflussbereich erkennen, aber in allen Lebensbereichen. Und dann kamen natürlich noch so ein paar, ich sag mal, so ein bisschen diese Anekdoten dazu, wie mit diesem Bootsunfall, ja, dass Zenon da seinen Bootsunfall schon hatte und das liest man im Bitcoin-Umfeld auch immer wieder, dass die Leute Bootsunfälle haben.
Erklär das mal kurz, weil das habe ich jetzt meinen Hörern auch noch nicht erklärt oder Hörern.
Also es ist vielleicht auch eine Warnung, ne? Also es geht halt darum, da wir ja mit Bitcoin die Selbstverantwortung gehen können, unser Geld selber halten können und das eben möglichst auf dem Hardware-Wallet halten, gibt es aber immer noch irgendwelche Identitäten, die sich dann meistens Staat nennen, die vielleicht im Fall der Fälle, wenn der Staat Geld braucht, an das Geld ran wollen. Ne? Auch was Ähnliches gab es in der Vergangenheit schon, wenn die Amerikaner irgendwie Goldverbot ausgesprochen haben, dann haben sie das Gold eingesammelt. Und so gibt es einfach die Theorie, dass vielleicht irgendwann Staaten auch Bitcoin einsammeln wollen. Und dann hat man halt schon in der Vergangenheit davon gehört, dass halt Leute einfach bei einem Bootsausflug irgendwo schön auf dem Rhein, auf der Mosel oder dann ihr Hardware-Wallet dabei hatten und eine große Welle hat das von Bord gefliegen lassen und wenn man eben dann kein Backup hat, sind die Bitcoin dann weg. Und das ist natürlich tragisch für die Leute, denen das passiert ist. Ist aber auch dann tragisch für den Staat, der dann da auch tauchen gehen muss, um das Hardware-Wallet zu finden. Und so ist auch der Stoizismus entstanden, ne? Durch so einen Bootsunfall, wo dann alles verloren gegangen ist. Und das sind dann so ein bisschen so die Anekdoten, wo ich dann schon auch irgendwie schmunzeln musste. Ich sage, okay, das ist eigentlich zu witzig, ja, das muss man mal aufschreiben. Und ja, oder auch diese Öffentlichkeit einfach, ne? Der Stoizismus ist bis heute, gibt's keine stoische Kirche oder sowas. Oder wird das nicht von irgendeiner Institution gefördert, sondern das ist einfach Mundpropaganda im Grunde, ne? Da verschiedene Leute, die sich dem nahe fühlen, dieser Philosophie, reden darüber, so wie wir das jetzt auch machen, sagen, hey, guckt euch mal an, das ist vielleicht was für euch. Dazu gibt's Bücher, die kann man durchlesen. Aber es gibt eben keine stoische Institution, die sagt, okay, bitte Sonntag hier am 9 Uhr erscheinen und dann bitte auf die Knie fallen und dann müssen wir eine Stunde lang das machen, was ich euch sage. Hier gibt es ein großes Buch und das ist das einzige Buch der Wahrheit und ich sage, was da die drin die Wahrheit ist und ich interpretiere das für euch und ich, also ja, gibt ja da verschiedene Ausprägungen an Glauben, wo eben irgendjemand zentral entscheidet, was der richtige Glaube ist oder in welche Richtung ein Glaube zu gehen hat und was das Falsche ist. Und das gibt's einfach beim Stoizismus nicht, sondern da kannst du auch gern den Stoizismus erweitern und neue Gedanken mit reinbringen. Das wird niemanden stören. Das wird auch Marc Aurel nicht mehr stören, sondern es ist einfach, er hat einfach seine Gedanken aufgeschrieben, weil er wollte keine Philosophie verbreiten in dem Sinne. Und das ist eben auch eine Parallele zu Bitcoin. Bitcoin ist einfach ein Angebot an die Menschen. Niemand wird jemanden zwingen, Bitcoin anzunehmen oder Bitcoin zu verwahren oder sich für Bitcoin zu entscheiden. Bitcoin ist einfach ein offenes Angebot und jeder, der möchte, darf teilnehmen. Und das
und
sind
eine Sache, was
Parallelen.
Ja, genau. Also und ich finde auch, also weil ich nehme das auch so wahr, ne, Philosophie generell und auch jetzt speziell der Stoizismus, wie ich das wahrnehme, ist ja auch so ein lebendiges Wissen, das irgendwie, wie du gerade gesagt hast, noch wächst, sich verändert, modernen irgendwie Strömungen, ne, vielleicht davon beeinflusst wird, sich anpasst. Und bei Bitcoin, ich meine, das ist jetzt erst, ne, 17 Jahre alt, ist noch sehr jung, ich sag mal, das ist eigentlich noch in der Pubertät gerade so, aber auch das verändert sich ja, ne? Allein seitdem ich mich jetzt damit befasse und das sind schon ein paar mehr Jährchen, erst irgendwie über meinen Mann, dann jetzt ich selber und so, aber was sich seitdem auch in der Community immer wieder so an neuen Gedanken, an so Grundlagenwissen irgendwie durchsetzt, was dann auf einmal wichtig ist, dann ist einmal das eine wichtiger, die anderen, ne, dieses ganze Bitcoin-Maximalismus, so dieses, ne, ich mache jetzt nur noch Bitcoin, das ist dann eine Weile irgendwie dann, ne, so diese ganze Michael Saylor-Nummer war dann irgendwie so, war das die, aber es verändert sich und keiner wird zu irgendwas gezwungen und die Leute diskutieren miteinander, das finde ich auch so wichtig, ne, um zu sagen, okay, was ist es denn und was ist es für mich vor allen Dingen auch, ne? Also das sehe ich schon, deswegen, also ich finde auch, Bitcoin ist eine Art Philosophie, auf jeden Fall.
Ja, ist es im Grunde, ne? Also allein das, was eben diese Möglichkeit, dass du wieder sparen kannst, mit dir macht, dadurch wirst du ja einfach auch wieder gemäßigter, weil du weißt, okay, ich muss das jetzt nicht verkonsumieren, weil im Fiat musst du es schon irgendwie verkonsumieren, weil sonst ist es weg, hast du gar nichts davon gehabt. Dann dachtest du, okay, dann gebe ich es jetzt lieber aus und hab dann wenigstens eine schöne Erinnerung an irgendwie einen Urlaub. Aber wenn du in Bitcoin denkst, dachtest du, okay, ich muss das jetzt nicht, ich kann das doch später, dafür kann ich dann, ich kann jetzt eine Woche in Urlaub fahren und in 5 Jahren kann ich davon 2 Wochen Urlaub machen. Nur ja, dann spare ich doch jetzt mal lieber ein bisschen. Also du veränderst dich einfach, das ist einfach so, ne? Du denkst mehr über Sachen nach, du überlegst vielleicht zweimal, ob du den neuen Pullover brauchst oder ob du den alten nicht nochmal flicken kannst oder ob du jetzt, ist das jetzt neue Mode? Ja, okay, brauche ich das? Ja, vielleicht nicht. Geht das alte Auto vielleicht doch nochmal? Und also man verändert sein Denken einfach und das ist dann schon, Philosophie ist ja nicht nur, man redet über alte Texte und interpretiert, was die Leute damals vielleicht gedacht haben, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Wie gehe ich in diesem Leben mit mir selber um, mit anderen Menschen um? Wie will ich dieses Leben gestalten? Und das ist halt auch wieder, ne? Es ist gestalten. Das ist nicht nur so irgendwie erleben, mal gucken, was so auf mich zukommt, sondern ich kann gestalten und selber beeinflussen, wie mein Leben aussieht. Und das ist eine ganz aktive Handlung dann.
Ja, super. Okay, weil wir es angeteasert haben, ich will nicht jetzt einen riesen Fass aufmachen, weil wie gesagt, das Thema habe ich im Podcast noch nicht behandelt, Proof of Work. Trotzdem finde ich das mega. Kannst du einmal das so kurz anreißen, worum es dabei Bitcoin geht und wo du die die Verbindung genau zum Stoizismus da siehst?
Ja, also beim Bitcoin ist im Grunde der Mining-Prozess. Also irgendwie werden die Bitcoin ja heute noch geschaffen. Wir reden ja auch immer über diese 21 Millionen Bitcoin, die es jemals geben wird. Die Wahrheit ist, die gibt es heute noch nicht oder die sind noch nicht veröffentlicht. Also da könnten wir jetzt ja auch wieder über streiten, wie man da die Worte verwendet. Ja. Aber es gibt eben diesen Mining-Prozess noch. Das heißt, diese Bitcoin werden sukzessive ausgeschüttet, bis irgendwann 21 Millionen existieren. Und in diesem Ausschüttungsprozess wird eben Rechenleistung, mathematische Funktionen werden eingesetzt. Und wer eben das mathematische Rätsel zuerst gelöst hat, am meisten Rechenleistung investiert hat, der bekommt den nächsten Bitcoin oder den nächsten Bitcoin-Anteil, wie auch immer. Man muss aber eben Proof of Work, also Beweis der Arbeit, Energie oder Arbeit reinstecken, um da ranzukommen. Und das ist im Grunde eine große Parallele zum Rest vom Leben. Wenn man keine Arbeit in irgendwas reinsteckt, dann wird's auch nichts. Ne? Also man bleibt nicht, also körperlich fit, wenn man keinen Sport irgendwie treibt. Das passiert nicht von alleine. Oder man wird auch nicht irgendwie weise und schlau, wenn man nicht mal ein paar Bücher liest oder Podcasts hört oder auf jeden Fall sich irgendwie mal andere Meinungen einholt oder sich in irgendeiner Form bildet. Das kommt nicht alles von selbst. Und das Gegenteil dazu ist halt eben dieses, es wird einfach Geld gedruckt, sondern da ist keine Arbeit dahinter, sondern es wird einfach Geld aus dem Nichts erschaffen. Es wird einfach auf dem Konto eine Null hinten angehängt. Und das ist halt kein Beweis der Arbeit, sondern das ist einfach nur, ich bin der Stärkste, ich bin der Staat, ich habe die Polizeigewalt und ich mache jetzt einfach da eine Null an diesen Euroschein dran. Und damit ist nichts erschaffen worden, sondern das sind dann Glaubenssysteme, die dahinter stehen. Das funktioniert, solange die meisten daran glauben. Aber es ist halt keine echte Arbeit dahinter. Und das ist dieses Proof-of-Work-Konzept. Ne? Das ist im Detail natürlich alles ein bisschen komplexer und detailreicher, aber dafür aber kann man noch einen anderen Podcast machen.
Also ich bin gerade super beeindruckt, genau, weil du das wirklich toll jetzt so kurz runtergebrochen hast. Ich habe schon gedacht, oh Gott, hoffentlich mache ich jetzt nicht einen Riesenfass. Mega. Also vielen Dank. Da wird es auch noch eine Podcast-Folge zu geben, um das mal, weil ich finde es auch so ein, gerade für Familien, heute so ein wichtiges Thema, das zu verstehen, in der Familie zu leben und den Kindern vorzuleben auch. Ja, das ist irgendwie, du hast Arbeit gesagt, ich sage auch gerne, Energie braucht, um irgend zu einem Ergebnis zu kommen, was echt heute, finde ich, zunehmend irgendwie auch in Vergessenheit gerät, leider in vielerlei Hinsicht.
Ja, ist für mich aber auch, also Systemkritik, ne? Wir sind es ja irgendwie so gewohnt oder sind es auch, wurde uns auch gezeigt, ne? Die Kinder werden ja schnell, okay, wir müssen in den Kindergarten, vielleicht noch zur Tagesmutter, dann die Schule. Also es gibt immer diese Institutionen, wo die Kinder hingehen und dann, ja, das wird dann denen da schon beigebracht, wie man ein ordentlicher Mensch wird. Nee, da wird gar nichts. Das sind reine Betreuungsanstalten, dass die nicht am Tag irgendwo Graffitis sprühen. Und das alles, was du willst, dass die Kinder mal sind, musst du denen schon selber beibringen. Und das musst du selber vorleben. Ne? Du musst das aktiv tun. Das bringt auch nichts zu sagen, guck mal, Marc Aurel hat geschrieben, das und das, mach das bitte so. Ich selber mach's auch nicht, aber mach mal bitte, weil Marc Aurel war ein guter Mann. Das bringt auch nichts, ne? Man muss es einfach tun, einfach selber vorleben, ne? Und dann klappt das, ja.
Super. Also das macht's auch gerade total rund, aber deswegen erzähl uns doch jetzt nochmal an der Stelle dein Buch. Also was, wenn ne, die es hier jetzt gerade, die den Podcast hören, wenn die das sich jetzt, genau, halt's gerne mal rein, zulegen, lesen, was wird sich für ihr Familienleben dadurch verändern?
Ich denke, es ist das Thema vor allem Ruhe zu bekommen. Ne? Also ein Familienleben ist natürlich nie ruhig in dem Sinne, dass irgendwie da nichts passiert. Das ist eine Traumvorstellung, das gibt's nur auf Instagram oder so. Eigentlich ein nächstes Fass, ne? Wo du, also ich meine, diese ganzen Traumvorstellungen, die man so Social Media gezeigt bekommt, guck mal hinter die Kamera, ne? Da ist dann alles andere. Das ist also gerade mit diesen Filtern und sowas, da weißt du ja schon gar nicht mehr, was, ob du mit echten Menschen redest. Ja. Und also gruselig im Grunde. Und also diese Ruhe einfach im Alltag reinzubekommen, einfach durch diese, wenn man so eine gewisse Philosophie verinnerlicht hat, es kommen eben diese Situationen, irgendwas passiert, dem Kind geht's schlecht oder von außen kommt irgendwas, dass man Ruhe bewahren kann, nicht emotional auf Dinge reagiert und dadurch vielleicht was tut, was man nicht tun wollte, ja, dass man das einfach verhindert von vornherein. Das bringt, glaube ich, viel, viel Ruhe rein. Und man kommt automatisch auch wieder in diese Vorbildsfunktion, ne? Wenn man merkt, okay, das ist zwar, also Kinder merken ja auch, wenn irgendwas Negatives passiert, aber die merken dann aber auch, wie Papa und Mama darauf reagieren. Wenn Papa und Mama ruhig bleiben, okay, dann ist es entweder nicht so schlimm oder sie wissen schon, wie sie damit umzugehen haben. Aber wenn Papa und Mama ganz hektisch durch die Gegend rennen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, na, dann ist es aber ganz schlimm. Dann wissen, was sollen die Kinder dann noch tun? Ne? Die werden die Lösung nicht finden. Und aber das heißt, man selbst, wenn man vielleicht keine Lösung in dem Moment hat, man kann trotzdem erstmal die Ruhe bewahren und sagen, okay, es wird sich eine Lösung finden. Und da habe ich einfach ein paar, also auch für Anfänger, ne? Ich habe Bitcoin beschrieben, damit man einfach da einen Einstieg findet. Ich habe den Stoizismus beschrieben, wie ging das los und was sind da so die Eigenschaften, und bin dann halt genau da rein, okay, wo sind denn jetzt hier die Verbindungen dazwischen? Und habe aber eben, weil ich auch dieses Proof of Work ein großes Thema finde, eben hinten noch diese Werkzeuge, diese stoischen Werkzeuge mit aufgenommen. Ist immer, okay, jetzt setz dich mal hin und mach mal diese mentalen Übungen, geh das einfach mal durch. Und da ist das, denke ich, ein rundes Thema, was man sich mal durcharbeiten kann. Und aber auch da, es bringt natürlich nichts, das einfach nur zu lesen, sondern man muss schon auch bisschen machen. Dann handeln, ne? Man muss auch mal machen, ja.
Das ist das, was ich zu meinem Buch auch immer dazu sage, ist sehr wichtig, ja. Kann man irgendwie sich ins Regal stellen und sagen, habe ich mal gelesen, aber ne, das wirklich umzusetzen und sich immer wieder darauf auszurichten, ist halt dann echt nochmal ein anderer Schuh. Und dann passiert halt wirklich die Veränderung. So. Ja. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ich werde es jetzt wirklich mal lesen. Ich hab's so. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich dann immer nochmal die Parallelen zwischen deinem Buch und meinem Buch auch mal rausarbeite und sage mal, wie viel Stoizismus steckt eigentlich im Geheimnis bewusster Mütter. Ja, mega. Sehr, sehr cool. Wir verlinken natürlich hier, ne, wo man das Buch kaufen kann. Ich nehme an, überall, wo man Bücher bestellen kann, aber eben auch beim Verlag selbst. Und
genau, beim Verlag Aprikomedia. Könnt ihr es auch mit Bitcoin bezahlen, wenn ihr wollt.
Genau, wollte ich gerade fragen. Sehr, sehr cool.
Ansonsten überall, wo es Bücher gibt, ja.
Ja, super. Okay. Das war mega. Ich habe richtig viel mitgenommen und gelernt. Ich danke dir sehr für die Zeit. So, zum Schluss habe ich immer zwei Fragen und die darfst du jetzt natürlich auch nochmal beantworten. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Genau, also ich glaube, also wahrscheinlich ist das sogar ganz einfach zu beantworten. Das ist mit Sicherheit die Familie, die mir einfach tagtäglich neue Herausforderungen bringt, ne? Wo man dran lernen darf, wo man dran wachsen darf, wo auch einfach immer wieder Dinge passieren, die ich jetzt so nicht erwartet habe. Also das ist durchaus eine spannende Reise. Und wahrscheinlich ist es einfach wirklich der Stoizismus und Bitcoin, ne? Also Bitcoin hat mir einfach auf eine gewisse Zukunftsperspektive gezeigt, weil irgendwann, wenn du diese, ja, keine Ahnung, allein schon mit dieser Rentenlücke, da denkst du ja auch schon, oh Gott, wie wird das mal? Willst du wirklich Flaschen sammeln gehen? Wenn du dann aber auch so ein bisschen das ganze System so hinterfragst, oh Gott, das ist ja alles ein bisschen ungesund, wie das hier so läuft, und du erkennst aber okay, es gibt aber eine Lösung. Es gibt Lösungen für diese Probleme und du musst nicht auf irgendeine Partei warten oder hoffen, dass irgendwie eine gewisse Person mal Bundeskanzler wird oder auch nicht, sondern du kannst selber agieren. Das bringt dir eine gewisse Ruhe, und da sind wir auch wieder bei der Ruhe, was natürlich der Stoizismus mir gebracht hat, ist einfach innere Ruhe. Ne? Also ich bin schon ein Mensch, ich habe gerne meine Ruhe, das ist einfach so. Ne? Ich will eigentlich nicht, dass mich jeden Tag irgendjemand belästigt, sondern wenn ich einfach mal Ja, also so eine mein Ritual so ein bisschen ist, dass ich einmal die Woche versuche, in den Wald zu gehen einfach. Ne? Dann gehe ich einfach in Ruhe in den Wald, mache da ein bisschen Sport. Aber da ist es, habe ich kein Handy dabei oder ich habe es im Flugmodus. Ich habe dann einfach meine Ruhe. Ne? Da kommt dann mal ein Reh vorbei oder mal ein paar Vögel. Aber das ist einfach dann gut. Ne? Da brauche ich auch niemanden um mich rum, der dann mit mir irgendwie mich unterhält. Ne? Unterhaltung ist so ein Wort, was wir neu definieren müssten. Wir werden unten gehalten von Unterhaltung. Ne? Wir können schon nicht so ein bisschen in unsere Gedanken und so.
Ja. Okay, ich sehe also, schon, du bist auch...
Ja, also genau, jetzt wollen wir nicht weiter abschweifen.
Ja, ich sehe schon, wir müssen nochmal eine andere Folge machen und nochmal tiefer in die diversen Themen reingehen. Auf jeden Fall. Also okay, deine Familie, Stoizismus, Bitcoin. Die drei Dinge so, ne? Wenn ich das... Super. Okay, und... Meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen?
Ja, ich würde sagen, sowas wie, macht euer Ding. Aha. Also es gibt nicht den einen Weg, den wir alle gehen werden. Und auch wenn das eben in einem klassischen System ist das so, ne? Du gehst in den Kindergarten, gehst in die Schule, du studierst oder machst eine Ausbildung, dann arbeitest du 40 Jahre und dann gibt's die Rente. So, das ist der klassische Weg. Dazwischen kannst du ein bisschen rechts und links abbiegen, aber auch nicht zu weit. Aber ich würde sagen, macht euer Ding sozusagen, ne? Guckt, was für euch passt. Sprecht also auch da mit eurem Partner natürlich, ne? Was man so für Gedanken hat. Und dann gibt's sich da immer auch irgendwelche Lösungen, mal einen eigenen Weg zu gehen und auch da einfach mal loslaufen, ne? Mal gucken, was sich so auf dem Weg so für tolle Dinge ergeben. Das weiß man meistens am Anfang auch noch nicht so genau. Also mein jüngstes Beispiel, kleines Beispiel, wir waren jetzt im Januar, wollten wir mit dem Wohnmobil eigentlich so nach Italien, Süditalien, ein bisschen Sonne sehen. Ja, dann sind wir halt durch Österreich durchgefahren und die Kinder haben gesagt, wow, hier ist ja voll viel Schnee, das kennen wir so gar nicht aus Mitteldeutschland. Ja, lass uns mal hier Schlitten fahren und so. Also, dann waren wir 2 Wochen in Österreich Schlitten fahren, ne, anstatt jetzt irgendwie in den Süden zu fahren. Einfach mal machen und mal gucken, was so auf einen zukommt. Ne? Man darf das Leben auch nicht zu stark und zu eng durchplanen, sondern darf es auch einfach mal genießen, was kommt. Ne? Und das gibt Hoch, Aufs und Abs und Hochs und Tiefs. Und die Tiefs, die muss man dann halt eben nehmen, wie sie kommen und vielleicht auch dankbar sein. Ne? Meistens kann man dabei irgendwas lernen und kann dann auch rausfinden, wie man das nächste Mal verhindert, dieses Tief. Aber einfach mal machen. Ne? Also man kann halt irgendwelche Sachen auch 100 Jahre lang planen und am Ende hat man sie dann doch nicht gemacht und dann hat man einen ganz tollen Plan gemacht.
Ja.
Aber man muss einfach mal machen und selbst wenn der Plan nur halbfertig ist, dann kann man auch gerne mal anfangen. Und dann merkt man vielleicht auch, dass der Plan scheiße war.
Dann
fängt man nochmal neu an.
Ja. Alex, mega. Auch, also ne, gerade dieses mach dein eigenes Ding, das ist eigentlich genau meine Philosophie, die ich auch immer irgendwie rübergebracht habe. Ne? Mach dir klar, wie willst du es haben und dann, ja. Also vielen, vielen Dank. Super inspirierendes Interview. Ich danke dir sehr für die Zeit und wir sehen uns nochmal irgendwann wieder und gehen da nochmal tiefer
gerne,
rein. Alles Gute erstmal für dich weiterhin und wir bleiben in Kontakt. Bis dann.
Danke, tschüss. Ciao.
Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.